Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Guten Tag, Herr Rietig. Seit kurzem ist es ja offiziell, Sie wollen in die zweite Amtsperiode gehen, möchten Landrat des Landkreises Göttingen bleiben. Wie war das für Sie vom Prozess? Mussten Sie da lange überlegen oder war das Ihnen spontan klar nach einer gut durchschlafenden Nacht? Nehmen Sie uns da mal mit in den Entscheidungsprozess.
Das mache ich gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin vor einiger Zeit gefragt worden von unserem Unterbezirksvorsitzenden Andreas Philippi, ob ich bereit bin, wieder anzutreten. Und das mag man vielleicht als Selbstverständlichkeit betrachten, dass jemand, der Landrat ist, gefragt wird, ob er wieder antritt. Ich nehme das aber keineswegs als Selbstverständlichkeit, denn ich finde das schon als großen Vertrauensbeweis und auch als Ehre, dass der Unterbezirksvorsitzende meine Partei mich fragen, ob ich wieder kandidiere. Und ich war sehr froh, dass mich der Vorstand einstimmig nominiert hat.
Der Vorstand ist ja bei der SPD traditionell in der Parteienlandschaft die eine Seite. Die Mitglieder entscheiden ja noch. Wissen Sie da, bis wann Sie Rückmeldung haben, ob das alles so abgeht, wie der Vorstand es wünscht?
Eine Nominierung bedeutet ja erst einmal nur, dass man sozusagen der Kandidat des Vorstandes ist. Offiziell als Kandidat aufgestellt durch eine Partei ist man erst, wenn eine Mitglieder- oder Delegiertenversammlung auch einen Beschluss fasst. Die soll im Frühjahr stattfinden. Genauer Termin steht noch nicht fest, ist gerade in der Findung. Ich glaube schon, dass die Mitglieder sich sehr darauf freuen auf diesen Termin und das auch als Wahlkampfauftakt betrachten, denn wir wollen als SPD ja nicht nur den Landrat wiederstellen, sondern wir wollen auch die Mehrheit im Kreis verteidigen. Das ist auch aus meiner Sicht extrem wichtig, denn gemeinsam SPD-Kreistagsfraktion und ich als Landrat, wir haben gute Ergebnisse vorzuweisen.
So politisch betrachtet, die Wahl des Landrats ist ja unabhängig von der Wahl im Kreistag. Trotzdem müssen Sie als Landrat ja mit irgendjemandem zusammenarbeiten. Was sind so für die nächste Amtsperiode, was wären da so Ihre Präferenzen?
Das ist richtig, ein Landrat ist am Ende gewählt, um für alle Politik zu machen und ist Ansprechpartner für alle Fraktionen im Kreistag. Gleichwohl steht die SPD-Fraktion mir auch aufgrund meiner Parteizugehörigkeit natürlich am nächsten und wir haben eine enge Zusammenarbeit. Ich bin aber zu jeder Zeit auch bereit, in jede Fraktion des Kreistages zu kommen, Rede, Antwort zu stehen, mich mit den Abgeordneten auszutauschen. Das soll auch künftig so sein. Denn ich gehe auch davon aus, dass nach der nächsten Wahl die SPD keine absolute Mehrheit haben wird. Die SPD wird einen Partner brauchen, um eine Mehrheitsgruppe zu bilden. Auch das wird schwieriger, denn dass Grüne und SPD gemeinsam die Mehrheit stellen, das ist in diesen komplexen Zeiten auch nicht mehr selbstverständlich. Da wird es eine große Anstrengung brauchen. Und am Ende ist es wichtig, ich sehe das in anderen Kommunen, beispielsweise in Hessen. Ich sitze im Aufsichtsrat der EAM, das ist der Energieversorger in Hessen und Südniedersachsen. Und sehe das dort, dass es dort keine Mehrheiten in den Gremien gibt, mit denen dann ein Landrat, ein Bürgermeister zusammenarbeiten kann. Und das führt häufig zu Stillstand oder zu langsameren Prozessen. Und wir brauchen am Ende im Kreistag eine stabile Mehrheit.
Es ist ja momentan so, dass sich die unterschiedlichen politischen Strömungen auch in den Dezernaten wiederfinden. Also da haben wir SPD, da haben wir mit Frau Frage, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die wirklich bei den Grünen ist. Aber inzwischen ja, aber mindestens grün nah. Und wir haben die CDU im ordnungspolitischen Bereich. Wie würden Sie das denn in der kommenden Periode handhaben? Ist das Ihr Vorschlag, dann auch mit diesen Leuten weiterzuarbeiten oder sehen Sie da irgendwo Wechselbedarf?
Der große Vorteil bei solchen Positionen ist ja, dass sie nicht nur für die Dauer einer Wahlperiode durch den Kreistag gewählt werden und durch den Landrat vorgeschlagen werden, sondern für 8 Jahre. Die Dezernentinnen und Dezernenten sind noch gewählt, auch wenn ich das Amt wieder antreten sollte am 1.11.2026. Und deswegen steht außer Frage, dass die drei weitermachen. Im Übrigen halte ich es für absolut richtig, dass die Landesregierung und inzwischen auch der Niedersächsische Landtag entschieden haben, die Wahlzeit für Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Landrätinnen, Landräte von 5 auf 8 Jahre zu verlängern. Ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren gemerkt, wir haben vieles angeschoben, vieles auf den Weg gebracht, um wirklich aber die Früchte des Erfolgs zu ernten. Weiterzumachen braucht es längere Wahlzeiten und längere Perspektiven, denn Veränderungen treten meistens nicht von heute auf morgen ein. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch weitere 8 Jahre hier im Chefsessel sitzen darf.
8 Jahre sind ja eine lange Zeit. Und Sie haben ja erwähnt, auch die Dezernenten sind noch gewählt. Aber in die 8 Jahre fällt ja dann eine Wahl und auch, ich sag mal so, die Möglichkeit für Sie da einen Wunsch zur, hört sich jetzt, da wir über Personen reden, respektvoll, eine Änderung herbeizuführen. Und die hätten Sie aber auch nicht vor, sondern würden auch die Leute sind ja alle noch gut im Alter, würden da auch so weiterarbeiten wollen in dieser Konstellation.
Es wäre, glaube ich, an dieser Stelle überheblich, wenn ich mir bereits Gedanken machen würde, was ab 1.11.2026 wäre, ohne das Votum der Wählerinnen und Wähler zu haben. Außerdem geht es am Ende auch darum, dass ein Vorschlag des Landrates im Kreistag eine Mehrheit finden muss. Und bevor ein neuer Kreistag überhaupt gewählt ist, irgendwelche Vorschläge in den Raum zu setzen, ist, finde ich, auch demokratisch kein guter Stil. Aber Sie können sicher sein, sobald ich gewählt bin, sobald der neue Kreistag feststeht und sobald diese Fragen anstehen, wird das auch diskutiert werden und werde ich auch der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen.
Gut, die Diskussion, die werde ich dann gespannt verfolgen. Wenden wir uns mal Ihrem Wahljahr zu. Wir haben jetzt noch ungefähr, sagen wir mal, 10 Monate. Wie genau gehen Sie denn das an? Was planen Sie alles? Haben Sie jetzt schon Ideen und Abläufe, die Sie im Laufe des nächsten Jahres umsetzen möchten?
Also auf Kreisebene ist das relativ klar. Wir haben ja einen beschlossenen Doppelhaushalt für 2025 und 2026. Wir werden einen Nachtragshaushalt beschließen müssen, auch weil wir das aus formalen Gründen tun müssen. Aber wesentliche Änderungen werden sich da nicht ergeben. Also politisch gibt es keine neue Haushaltsdiskussion. Gleichzeitig werden wir im ersten Halbjahr, jedenfalls ist das unser Ziel, noch die Windvorrangflächen, den Teilplan Wind verabschieden. Der beantwortet die Frage, wo künftig Windräder gebaut werden dürfen oder nicht. Ansonsten sind die großen Entscheidungen, die der Kreistag zu treffen hatte, wie beispielsweise unsere Abfallwirtschaften in Osterode und Göttingen zusammenzuführen, ja bereits im vorletzten Jahr getroffen worden. Wir sind also mit allen großen Entscheidungen für diese Wahlperiode auch durch. Ich selbst für meine Wahl werde jetzt in den nächsten Wochen und Monaten viele Gespräche führen, um mein Programm zu entwickeln. Ich habe schon Schwerpunkte, die ich setzen will. Beispielsweise, dass alle Kinder schwimmen lernen, finde ich einen ganz wichtigen Schwerpunkt in dieser Zeit. Dem will ich mich auch entsprechend widmen. Ich finde auch Kultur und Sport sind zwei wirkliche Grundpfeiler der Attraktivität im ländlichen Raum, vor allem im ländlichen Raum, aber hier auch in der Stadt Göttingen. Auch das soll ein Schwerpunkt meines Wahlkampfes werden. Das Thema Ehrenamt ist extrem wichtig. Auch da können wir noch mehr tun, um Ehrenamtliche wertzuschätzen und sie zu unterstützen. Und klar, auch das Thema Bildung war schon aus meiner Zeit als Sozial- und Bildungsdezernent mir extrem wichtig. Wir haben auch da einiges vorangebracht in den letzten 4 Jahren und auch das soll ein Schwerpunkt auch für nächstes Jahr werden und dann für die hoffentlich anstehende 8-jährige Amtsperiode.
So gefragt auf die nächste Wahlperiode. Sie haben gesagt, die Projekte, die jetzt am Laufen sind, wir gehen mal davon aus, das mit den Windrädern, das geht durch. Auch wenn man das zum Beispiel in Mingerode, wird man das noch anders sehen. Auch in Gieberdehausen, glaube ich, nicht so ganz gut gern begrüßen. Gehen wir mal davon aus, das hat sich in der kommenden Wahlperiode dann, ich sag mal, erledigt. Was sind so in der nächsten Wahlperiode 3 große Themen, wo man sagen kann, da wird es weitergehen oder da stehen neue große Projekte an?
Also auf jeden Fall wird das Thema der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region ein extrem wichtiges bleiben. Wir haben ja bereits erste Erfolge für unsere Regionalstrategie zum Thema Life Science, also der Lebenswissenschaften. Die Frage, wie können wir neue Arbeitsplätze unterstützen, die Gründung, die Ausgründung fördern von Start-ups und dergleichen. Und wir haben ja glücklicherweise es geschafft, als Region vor allem die Universitätsmedizin Göttingen und Sartorius bei einem bundesweiten Förderwettbewerb für die nächsten 5 Jahre insgesamt 10 Millionen Euro Fördergelder in die Region zu holen. Weitere 10 Millionen Euro kommen vom Land und werden aus der Region getragen. Und diese Fördergelder sinnvoll auszugeben, die Strategie umzusetzen, weiter daran zu arbeiten, dass unsere Stärke der Life Science hier auch am Ende in zusätzlicher Wertschöpfung überführt wird, das wird ein Schwerpunkt sein und bleiben. Und natürlich unsere Bildungs- und Sozialstrategie. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass wir als Kommune möglichst niedrigschwellig, möglichst an den Problemen ansetzend Lösungen anbieten können. Wir haben ja unsere Frühförderung ausgebaut. Frühförderung sah in der Vergangenheit so aus. Eltern müssen Anträge darauf stellen, dass ihre Kinder behindert sind oder von Behinderung bedroht sind. Erst dann bekommen sie Zugang zur Frühförderung. Wir haben dieses Antragsverfahren abgeschafft. Es können alle Eltern mit Kindern in die Frühförderung kommen, in unsere Frühförderstellen, die von DRK, Caritas und auch der Lebenshilfe betreut werden. Wir erreichen viel mehr Kinder, wir erreichen sie früher und wir können dadurch mehr bewirken. Unsere sozialen Leistungen bewirken mehr und daran müssen wir weiter arbeiten. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Kita für alle, die wir jetzt auch in einem Modellprojekt an 3 Standorten erproben, auch wirklich überall ausgerollt wird. Kita für alle bedeutet, dass die Kitas mit Ressourcen, also Geld, Personal, Zugang zu Fachleuten, so ausgestattet werden, dass sie die Kinder bestmöglich begleiten und fördern können. und damit den Grundstein für erfolgreiche Bildungsbiografien unabhängig von den Elternhäusern legen.
Kita für alle, da habe ich nochmal eine Nachfrage. Und zwar, Kita ist ja momentan auch immer ein großes Thema hinsichtlich, wie lange die offen haben und die Kinder betreuen. Ist denn sichergestellt, dass die Kitas für alle dann auch wirklich abdecken können, dass, ich sag mal, Mama und Papa Vollzeit arbeiten und die Kinder bis 17 Uhr dann regelmäßig in der Betreuung sind, da Mittagessen können und auch versorgt werden, oder ist das da wieder an ortsgebundene Regelungen hängend?
Beim Thema Kita geben wir viel Geld und wir unterstützen die Gemeinden und die Kitas dabei, Konzepte zu entwickeln, umzusetzen und mit den Partnern im Sozialraum am Ende auch zu verknüpfen. Die Kitas selbst werden meistens von Trägern oder durch die Gemeinden betrieben. Die Aufgabe liegt auch bei fast allen Gemeinden, das zu organisieren. Es gibt natürlich aufgrund des Fachkräftemangels da bestimmte Herausforderungen, und wenn mal Öffnungszeiten nicht so eingehalten werden können, auch über längere Zeit nicht eingehalten werden, dann liegt das nicht daran, dass die Gemeinden diese Öffnungszeiten nicht anbieten wollen oder die Träger sie nicht anbieten wollen, sondern tatsächlich am eklatanten Fachkräftemangel. Auch das wird ein Schwerpunkt sein, daran weiterzuarbeiten. Der Kreistag hat ja in der Vergangenheit auch schon beschlossen, dafür Geld in die Hand zu nehmen und die Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher attraktiver zu machen, eine Art Stipendium aufgelegt. Wir haben, glaube ich, inzwischen auch weit über 20 Stipendien vergeben und fördern damit die Ausbildung. Wir unterstützen Projekte wie beispielsweise Adelante, wo angehende Erzieherinnen und Erzieher aus dem Ausland zu uns kommen, bei uns die Ausbildung machen und dann auch in der Kita bleiben. Aber wir brauchen da weitere Anstrengungen, denn die Nachfrage nach Betreuungsangeboten, die wird steigen. Ab 1.8.2026 greift der Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung auch in der Grundschule. Das stellt natürlich vor allem die Gemeinden auch für große Herausforderungen. Da stimmen wir uns eng mit den Gemeinden ab und wollen daran weiterarbeiten, dass die Betreuung auch wirklich in den Zeiten gewährleistet ist.
Gut, jetzt haben Sie meine Frage nach dem Rechtsanspruch quasi schon einkassiert, indem Sie es selbst erwähnt haben, weil das wäre nämlich die Zuspitzung, wo ich die Frage hätte hinführen wollen. Aber wenden wir uns nochmal deswegen einem anderen Thema. Und abschließend, Sie persönlich, Marcel Rietig, angenommen, man würde Ihnen begegnen irgendwo hier im Landkreis Göttingen. Wo wäre das, wenn Sie sagen, ich habe frei, ich kann mich privat bewegen, Samstagnachmittag am liebsten?
Das kommt darauf an, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, wahrscheinlich im Badeparadies Eiswiese. Und wenn ich alleine unterwegs bin, würde ich mich aufs Rennrad setzen und dann würde man mich auf dem Hohen Hagen antreffen.